Da steht, danach sprach der Herr in einer Vision zu Abram: Hab keine Angst, Abram, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abram entgegnete: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Machen wir einen weiter. Ich fand gleich das erste Wort interessant, danach. In Hoffnung für alle und neues Leben steht hier so ein bisschen schmucklos, danach. In der Luther-Übersetzung ist es so ein bisschen blumiger, da wird es nochmal aufgegriffen, nach diesen Geschichten begab es sich. Das ist dann Luther, da fühlen wir uns gleich wieder in der Weihnachtsgeschichte, es begab sich aber zu der Zeit und so. Das ist Luther. Ich habe empfunden, aus diesen Worten wird einem klar, dass was jetzt kommt, das was jetzt hier berichtet wird, das steht nicht mehr am Anfang der Beziehung Abrams zu Gott, sondern irgendwo schon mittendrin. Alles das, was wir bisher in den Kapiteln 12 bis 14, was dort berichtet worden war, das wird hier am Anfang dieses Abschnitts, jetzt hier am Anfang von Kapitel 15, in diesen Worten gebündelt. Nach diesen Geschichten begab es sich. Das heißt doch, es ist einiges passiert, seitdem Gott Abram berufen hat. Es sind einige Jahre ins Land gezogen, es ist einige Zeit vergangen. Und Zeit ist das Stichwort, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Der Faktor Zeit in unserem Leben mit Gott. Sehen wir, Leben mit unserem Gott ist ja nicht etwas, was nur irgendwann einmal so punktuell geschieht. So Leben mit unserem Gott erstreckt sich ja immer über einen mehr oder weniger langen Zeitraum auf dieser Welt. Und genau hier liegt ja dann auch die Schwierigkeit im Glauben, nicht wahr? So ein Glaube an einen in aller Regel unsichtbaren Gott, das wäre doch sicher sehr viel einfacher, wenn er nicht über einen so langen Zeitraum hin Bestand haben müsste. Wenn alles etwas schneller ginge, so das Gläubigwerden, man lernt Jesus kennen, man ist begeistert von ihm, dann, ja, sagen wir mal so 2-3 Jahre, bis der Lack ab ist, 2-3 Jahre wunderbare Gemeinschaft in einer liebevollen Gemeinde, wo man sich aufgehoben fühlt, wo alle so nett sind und man miteinander diesen Glauben auch lebt. Und dann schon bald das Hinübergehen in die neue ewige Welt. Jetzt mal abgesehen davon, dass Leben auf dieser Welt auch schön sein kann. Aber nur mal so aus dem Blickwinkel der Ewigkeit betrachtet, wäre das doch echt easy, wenn man sich das so vorstellen würde. Keine Leerlaufzeiten, kein langes Warten, ob Gott jetzt meine Gebete erhört oder nicht. Kein nerviges Arbeiten an mir und meinen Charakterschwächen, wo mich die Bibel darauf hinweist und wo ich mir denke, oh ja, stimmt, da bist du auch noch keinen Schritt weitergekommen. Keine öden Durststrecken, kein Durchhalten müssen, kein Hin- und Herpendeln zwischen Begeisterung und Alltag und wieder Begeisterung und wieder Alltag. So, wenn man erst so 3-4 Jahre im Glauben steht, dann mag das noch nicht so ganz zu Buche schlagen, aber ja, warte mal 20-30 Jahre ab, dann irgendwann, weißt du, was ich meine. Die große Schwierigkeit für unser Leben mit Gott auf dieser Welt besteht doch oft darin, dass sich Dinge einfach so lange hinziehen, dass man oft so wenig Fortschritt sieht. 60 Jahre und immer noch die gleichen Macken wie früher. Manche werden sogar schlimmer im Alter, ich warne euch schon vor. Oder 100 Jahre und wir sind noch immer keine Megachurch. Da hätte auch ein bisschen was noch mehr kommen können, oder? Da kann man schon mal ungeduldig werden. Und auch noch in einer anderen Hinsicht bringt der Faktor Zeit für unser Leben als Gläubige eine Schwierigkeit. Die Welt um uns herum ändert sich in rasantem Tempo. Und auch an uns gehen ja Veränderungen nicht vorbei, denn wir müssen uns ja neu adaptieren in dieser Welt. Und mein Glaube an Gott ist ja nichts Statisches, etwas, was ich so einmal fassen kann und dann stelle ich es mir quasi so als Dekostück auf den Kaminsims und dann ja, kann ich abwarten, was denn jetzt so passiert. Sondern immer wieder fragen wir uns und müssen uns auch fragen, das gehört dazu, lebe ich meinen Glauben noch authentisch? Fülle ich das noch aus, wozu ich mal Ja gesagt habe? Ist das immer noch meine Überzeugung? Wo haben sich auch bei mir in meinem Denken, in meiner Sichtweise Dinge verändert? Und wie passt das zu meiner Art, mein Leben mit Gott zu führen? Passt das noch zusammen? Oder sind hier Dinge einfach nur in eine Tradition abgedriftet, die ich einfach so mache, weil ich sie eben vor 20 Jahren auch schon so gemacht habe? Da muss ich neu schauen, was ist denn hier noch lebendig bei mir? Und an welcher Stelle sind Dinge einfach auch verkrustet? Klingt anstrengend, oder? Älter werden, alt werden, 100 werden und dabei in meinem Glauben frisch und klar zu bleiben, das ist schon eine Herausforderung. Wie war das hier nach all dieser Zeit, nach diesen Geschichten, wie wir eben gelesen haben, bei Abraham? Abraham hatte ja bis hier schon erlebt, dass vieles von dem, was Gott verheißen hatte, auch tatsächlich in Erfüllung gegangen war. Da waren ja ganz tolle Sachen, die er erlebt hat. Gott hatte zu ihm gesagt, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Und das war auch beides eingetroffen. Er selber ist gesegnet worden. Er war ja ein reicher Mann geworden, hatte große Viehherden, also ein großer äußerer Segen. Da waren viele Menschen, die für ihn arbeiteten. Außerdem war er selber schon zum Segen geworden. Er war Arbeitgeber für viele Leute. Er hatte anderen gezeigt, wie man aus Glauben lebt. Er hat seinen Neffen Lot aus der Hand eines fremden Königs befreit. Das war Kapitel 14, nochmal überschlagen, dürft ihr gerne nachlesen. All das hatte sich in seinem Leben also schon erfüllt. Allerdings, eine Sache stand ja noch aus. Gott hatte gesagt, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Und Abraham überlegte messerscharf, wenn ich ein großes Volk werden soll, dann muss das ja irgendwie mal mit einem Nachkommen wenigstens anfangen, oder? Es war aber kein Sohn in Sicht, es war auch keine Tochter in Sicht, es war überhaupt kein Kind in Sicht. Seine Frau Sarai bekam einfach keine Kinder und die Jahre gingen ins Land. Und am Anfang hat Abraham wahrscheinlich noch gar nicht viel drüber nachgedacht, aber irgendwann im Laufe der Zeit tauchte dieser Gedanke auf, ich werde immer älter und es passiert nicht. Wir bekommen kein Kind. Es passiert vielleicht nie. Da haben wir den Faktor Zeit. Und wer von uns denn hätte in seinem Leben mit Gott noch nie mit ihm zu tun gehabt? Anfangs haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Wir haben einfach kindlich an die Macht des Gebets geglaubt. Ne? Ist uns vielleicht irgendwo in einem Glaubensgrundkurs oder sonst irgendwo mal in der Predigt oder so beigebracht worden. Bete und glaube kindlich und Gott wird dein Gebet erhören. So ist denn in seinem Plan liegt oder was er immer dann noch an Einschränkungen gesagt wird. Und eine Zeit lang, wir hatten uns einfach drauf verlassen und haben dann einfach unsere Bitte vorgetragen. Das ging eine ganze Weile so und an manchen Punkten haben wir Erhörungen erlebt. An anderen aber auch nicht. Da hat Gott dann vielleicht auch über lange Zeit hinweg einfach nicht geantwortet. Und irgendwann kamen die Zweifel. Das wird doch nichts mehr. Du hast jetzt schon so lange gewartet. Oder vielleicht so der Gedanke, du bist wohl einfach nicht der Typ, mit dem Gott so viel vorhat. Du bist eher so der Normalo. Bei dir laufen die Sachen eher so auf dem unteren Level ab. Oder auch bei dem, was du schon alles für Bockmist gebaut hast. Vielleicht kann Gott nicht mit dir wirklich was bauen oder weitermachen. Vielleicht erfüllt er dir deswegen deine Bitte nicht. Und das kindliche Vertrauen, das wir am Anfang so zu Gott hatten, das weicht mehr und mehr so einem Zweifel in unseren Herzen. Was tut Gott jetzt hier bei Abraham? Lass uns mal reinschauen. Es heißt weiter in unserem Text, nach diesen Geschichten also begab es sich, ja, so viel hatten wir, dass der Herr in einer Vision zu Abraham sprach, hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Zunächst mal müssen wir hier bei dieser Ansprache Gottes an Abraham hinan, müssen wir einmal festhalten, Gott sagt nicht, ach, der arme Abraham, der musste schon so lange warten. Jetzt machen wir ihm doch die Freude. Jetzt ziehen wir die Erfüllung der Verheißung doch einfach mal so ein bisschen vor. Gott tut das nicht. Er hat seine Gründe dafür, dass Abraham noch warten muss und er bleibt dabei. Das andere aber, was wir hier sehen, ist, Gott kennt den Faktor Zeit und er weiß, was es für einen Gläubigen bedeutet, im Glauben warten zu müssen. Und darum lässt er Abraham mit seinen Zweifeln nicht allein, sondern er geht zu ihm hin und er sagt als erstes Mal zu ihm: Hab keine Angst, Abraham, hab keine Angst vor den Umständen, ich kann die ändern. Einfach mit einem Fingerschnippen, glaub weiter daran. Hab auch keine Angst vor mir. Ich weiß, du verstehst mich im Moment nicht, aber das wird sich aufklären, glaub mir. Hab keine Angst davor, dass ich mich am Ende irgendwie als bösartig herausstelle oder als unzuverlässig. Das bin ich nicht. Ich bin immer noch hier und ich bin immer noch für dich. Ich bin immer noch an deiner Seite. Glaube daran. Gott sagt weiter zu Abraham: Ich will dich beschützen. Wenn du dich ganz dicht zu mir hältst, dann werde ich auf dich aufpassen. Und Abraham, ich werde dich am Ende reich belohnen. Am Ende, es dauert noch eine Weile, aber ich werde dich reich belohnen. Wenn du bleibst bei mir und mir vertraust, dann wird sich das am Ende für dich lohnen. Es wird sich auszahlen, denn mein Versprechen wird am Ende in Erfüllung gehen. Wir sehen hier ganz deutlich, Gott kennt den Faktor Zeit. Er weiß, was Abraham nötig hat und er gibt ihm diese Zusagen erneut. Und jetzt bitte ich euch mal, dass ihr hinschaut und dass wir schauen, wie Abraham jetzt reagiert. Denn vielleicht hätten wir jetzt ja erwartet, dass Abraham sich die Gitarre schnappt und ein Loblied erklingen lässt auf den zuverlässigen Gott. Vielleicht hätten wir erwartet, so dass er einen Psalm anstimmt: Mein Herz erhebt den Herrn, wie wunderbar ist seine Fürsorge, ich preise dich, mein Gott, Halleluja, Amen. Und dann könnten wir an dieser Stelle Schluss machen. So ist ja manchmal unsere Vorstellung vom Idealfall, nicht wahr? Ein Mensch hat Zweifel, Gott kommt, spricht zu ihm, alles wieder in Butter. Mensch geht weiter und nix ficht ihn mehr an. Es läuft hier nicht so. Abraham stimmt keinen Lobgesang an, sondern er sagt: O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben.
Hast du da noch Töne? Gott kommt und begegnet Abraham hier so liebevoll.
Und Abraham bleibt bei seiner Resignation und Skepsis. Man hört sogar schon so ein Stückchen Bitterkeit heraus, oder? Wenn wir mal genauso mal hinhören, was er da sagt: Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter von Eliezer von Damaskus beerben. Das klingt ja schon fast nach einem richtigen Vorwurf. Sodass Abraham sagt: Weißt du Gott, bei meinen Knechten und Mägden, da stapeln sich die Babys. Und Sarai und ich, wir dürfen daneben stehen und zuschauen und nett dazu lächeln.
Ach ja, der kleine Aaron. Wie alt ist er denn jetzt? Ist er nicht süß?
Und wir haben nichts davon. Wir stehen nur daneben. Ich glaube, Abraham war hier inzwischen richtig sauer auf Gott. Der Faktor Zeit hatte ganze Arbeit geleistet. Wisst ihr, die Bibel ist hier sehr offen und sehr realistisch und sie macht uns deutlich, wenn einer in einer Glaubenskrise steckt, dann ist das eine ernste Angelegenheit und dann ist es nicht damit getan, dass man ihm sagt: Ach ja, da muss man wieder öfter zum Gottesdienst kommen, da muss man ein bisschen mehr in der Bibel lesen, ne? Und dann betest du mal und dann wird das schon wieder. Wenn einer tief enttäuscht ist von Gott, dann braucht es ein bisschen mehr als das, was wir manchmal vielleicht gerne so aus der Hüfte geschossen einem anderen präsentieren und keine Ahnung haben, wo er drin steckt. Keine Ahnung von dem, wo er durchgehen musste und immer noch durchgehen muss. Wisst ihr, ich glaube, es ist an dieser Stelle ganz wichtig, dass Abraham nicht gleich wieder einen Lobgesang angestimmt hat. Machst du einen weiter? Dass er seine Enttäuschung jetzt nicht hinter frommen Sätzen versteckt, sondern dass er mal von ganzem Herzen ehrlich wird. Ich glaube, dass es für ihn ganz wichtig war, dass Abraham sich in diesem Moment davon löste, das zu tun, was ein gläubiger Mensch halt zu tun hat. Nicht wahr? Das kennen wir doch. So zu reden, wie ein gläubiger Mensch doch zu reden hat. Wir müssen uns mal in seine Situation hineinversetzen. Er war Arbeitgeber, er war Sippenvorstand, er war Ehemann, er war Glaubensvorbild. Das war ja eine Riesenverantwortung, die er zu tragen hatte. Was meint ihr, was für ein Druck das war auf ihn? Er hat sicherlich so manches Mal gedacht, ich kann mir keine Glaubensausfälle erlauben. Wenn da irgendein Knecht zweifelt, jo, lass ihn doch. Ist doch wurscht, kriegt doch keiner mit. Wenn Lot da mal irgendwie einen Bock schießt, der ist kein Sippenverstand. Ich bin derjenige, auf den die Leute alle schauen. Ich bin der Verheißungsträger. Ich kann mir keine Schwächen erlauben. Ich muss doch glauben. Glauben müssen? Geht das? Glauben müssen oder zumindest meinen, glauben zu müssen, liebe Leute, das ist nicht ungefährlich. An dieser Stelle lässt jetzt Abraham mal seinen ganzen Frust raus. Und ich bin der Meinung, dass das ein ganz wichtiger Schritt war, denn nur aus so einer radikalen Ehrlichkeit heraus kann Abraham mit Gott jetzt einen sauberen Neuanfang machen. Und nur aus einem sauberen Neuanfang kann dann auch wirklich etwas Neues entstehen, kann etwas Frisches entstehen, kann etwas Echtes entstehen. Wer weiß, was passiert wäre, wenn Abraham hier nicht ehrlich gewesen wäre. Vielleicht hätte er irgendwann Gott ganz den Rücken gekehrt. Warum passiert das immer wieder, dass Christen, geistliche Vorbilder, ehrenamtliche Mitarbeiter, auch hauptamtliche Mitarbeiter, manchmal ganz plötzlich sich aus ihrer Mitarbeit, aus dem Gemeindeleben, manchmal sogar aus dem Christsein verabschieden? Warum passiert das, dass Leute diesen radikalen Schritt gehen? Man hat von außen nichts gesehen. Der hat doch immer alles gemacht. Da war doch immer alles in Butter. Ist es vielleicht, weil sie genau diesen Punkt verpasst haben? Gott hat gesehen, dass der Faktor Zeit sie innerlich mürbe gemacht hat und er wollte ihnen neu begegnen. Er wollte, dass sie ehrlich werden an dieser Stelle. Aber sie haben immer nur ihre Vorbildfunktion gesehen, ihre Wirkung nach außen. Ich kann doch nicht. Ich darf doch nicht. Vielleicht auch einfach nur ihr Bild in der Öffentlichkeit. Vielleicht war es auch einfach nur Stolz. Oder was viel schlimmer wäre, vielleicht wurden sie sogar von außen gedrängt dazu, ihre Vorbildfunktion hochzuhalten, ihre Arbeit, ihre Leitung der Gruppe in der Gemeinde doch nicht einfach an den Nagel zu hängen, weil sonst diese Gruppe doch in der Gemeinde eingestellt werden müsste. Und das wäre doch nun wirklich völlig undenkbar, oder? Dass man eine Arbeit in der Gemeinde, die man schon über Jahre getan hat, dass man die einstellen muss. Nur weil jemand da mal so einen Durchhänger hat und geistlich ein bisschen ausgepowert ist. Wie sieht denn das aus? Oh Mann, wie schlimm ist das, wenn das in einer Gemeinde die Hauptsache ist. Hauptsache, die Ehrenamtlichen funktionieren. Hauptsache, die machen ihr Ding weiter und weiter und weiter. Und Hauptsache, die Hauptamtlichen funktionieren. Und Hauptsache, nach außen stimmt das Bild von einer Gemeinde, wo alles noch irgendwie ja, da ist und irgendwie stimmt und alles ist von außen. Man kann nichts meckern, nicht wahr? Immer so eine Atmosphäre, wenn das so die Atmosphäre ist, wo manche Verantwortungsträger und Gläubige sich drin aufhalten müssen, sag ich mal, dann trauen sie natürlich auch nicht, sich ihre Zweifel dann einzugestehen und zuzugeben. Und das brodelt aber weiter in ihren Herzen. Und irgendwo steigt die Bitterkeit auf Gott, bis sie vielleicht sogar irgendwann Überhand nimmt und sie dann endgültig Mitarbeit und Gemeinde und vielleicht sogar ihre Beziehung zu Gott an den Nagel hängen. Alle schon da gewesen, beobachten wir, sehen wir immer mal wieder. Wie tragisch, wenn das so weit kommt. Ich sag's noch mal direkt zu euch. Viele von euch tragen geistliche Verantwortung. Hier in der Gemeinde, in euren Aufgaben, wo ihr euch einsetzt und mitarbeitet. Vielleicht auch einfach nur zu Hause, bei euren Kindern gegenüber, eurem Ehepartner gegenüber. Vielleicht habt ihr auch schon manches Mal gedacht, ich kann mir das nicht erlauben, hier eine Schwachheit einzugestehen. Ich kann mich einfach nicht so gehen lassen. Eine kurze Einschränkung. Wisst ihr, es ist ja gut, nicht jeder Schwäche gleich nachzugeben. Nicht jede Krise gleich an die große Glocke zu hängen. Manchmal ist auch einfach Durchhalten angesagt. Das ist in einer Gemeinde auch nicht anders. Das kennst du ja von der Arbeit. Das gibt es. Ja, das gibt es. Es gibt das, wo du eine Zeit lang einfach auch Dinge mal tun musst, auch wenn du nicht so einen Bock darauf hast. Aber, und das ist das von heute Morgen, es gibt einen Punkt. Und jeder von euch muss für sich achten, wann der erreicht ist, an dem wir zugeben müssen, wie es in uns aussieht, vor uns selber, vor Gott und eventuell eben auch vor anderen. Es gibt einen Punkt, an dem hilft es nicht mehr, einfach nur weiter durchzuhalten, weil man das die letzten 10 Jahre auch so gemacht hat. An dem ist es sogar schädlich, einfach nur weiter durchzuhalten zu wollen. An dem müssen wir unsere Schwachheit zugeben, denn dann und nur dann, nur durch solch eine Ehrlichkeit vor Gott, kann es unserem Herzen wieder Luft geben. Kann wieder Luft rankommen, wenn wir da sagen dürfen, was wir fühlen, wie es in uns aussieht. Da kann nur eine radikale, ich sag mal brutale Ehrlichkeit mir noch helfen, das rauszulassen, was meine Beziehung zu Gott vielleicht schon so lange belastet. Und nur aus so einer tief empfundenen Ehrlichkeit heraus kann dann noch einmal etwas Neues entstehen. Etwas Neu-Echtes entstehen. Weißt du, Gott hat noch nie Angst davor gehabt, wenn Menschen ehrlich mit ihm geworden sind. Auch wenn das dann für ihn meistens wenig schmeichelhaft war. Viel schlimmer ist es, Monat für Monat und Jahr für Jahr seine Enttäuschung, seine Bitterkeit unter dem Mantel einer Vorbildfunktion oder auch einfach nur des eigenen Stolzes zu verstecken. Ach, was sollen die anderen denken? Das ist viel gefährlicher. Vielleicht bist du an diesem Punkt, wo nur noch die Ehrlichkeit zwischen dir und Gott etwas Neues entstehen lassen kann. Ich möchte dich bitten, verpasse diesen Punkt nicht. Das ist deine Verantwortung. Wisst ihr, als ich letzte Woche dann an dieser Stelle meiner Vorbereitung angekommen war, da habe ich mich gefragt, wie ich jetzt die Predigt hier beenden soll. Gott antwortet Abraham ja hier in unserem Text in 1. Mose 15 und es ist wirklich eine wunderschöne, weil so empathische, einfühlsame, liebevolle Antwort. Und es wäre ein leichtes für mich gewesen, die Predigt mit dieser Antwort Gottes so abzuschließen. Na, jetzt kommt Gott und erfüllt ihn neu und alles ist wieder in Butter. Ich habe empfunden, das wird dem Thema Ehrlichkeit nicht gerecht. Es wird vor allen Dingen auch dem Thema Zeit nicht gerecht. Denn manchmal dauert es, bis wir uns trauen, ehrlich zu werden. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Ehrlich werden heißt immer auch wieder ein Stück Abschied nehmen. Abschied nehmen von dem, was ich eigentlich dachte, was ich schaffen könnte. Abschied nehmen von dem, wie ich dachte, dass Gott mit mir handeln würde. Abschied nehmen vielleicht von einem Wunsch, den ich hatte, der aber nicht in Erfüllung gegangen ist und nach allem, was ich jetzt sehe, wahrscheinlich auch nicht mehr in Erfüllung gehen wird. Abschied nehmen von einer Vorstellung, die ich für mein Leben hatte, die sich so aber nicht bewahrheitet hat. Und wo ich erkennen und mir eingestehen muss, dass ich Dinge falsch eingeschätzt habe. Dass ich vielleicht auch einfach mich selber an dieser Stelle überschätzt habe. Ich möchte diese Predigt deshalb mit ein paar Fragen abschließen und uns dann in eine Zeit der Stille entlassen. Und wir werden danach kein Lied mehr singen. Ich möchte nicht so gerne, dass wir dann Dinge wieder wegsingen. Wir haben gesungen, wir haben gefeiert, hat wieder richtig Spaß gemacht, das war gut. Aber es gibt auch diese anderen Zeiten, wo einmal Stille angesagt ist und wo wir selber ehrlich werden sollten vor Gott. Und dann möchte ich dich bitten, vielleicht möchtest du auf diese Fragen im Gebet, ich kann nicht anders als zu dir gucken, ich möchte es einfach zum Schluss sagen. Vielleicht möchtest du auf diese Fragen im Gebet antworten, ja? Das kann sein, dass du sagst, so jetzt nur mal Gott und ich. Vielleicht möchtest du im Gebet auch einfach diese Fragen Gott hinhalten, ohne dass du empfindest, es muss jetzt was gelöst werden. Ich will ihm diese Fragen einfach nur zeigen. Vielleicht aber ist Gebet das Letzte, was du im Moment tun möchtest. Denn wisst ihr, auch diese Phasen gibt's. Dann darfst du einfach wissen, Gott hetzt dich nicht. Gott hetzt dich nicht da drin, dass du jetzt an dieser Stelle eine Lösung irgendwie ihm präsentieren musst. Du darfst einfach ruhig sein und das vor ihm bewegen. Und wir werden einfach so ein bisschen Musik im Hintergrund hören. Und dann können wir diese Fragen so ein Stückchen auf uns wirken lassen. Und du darfst einfach wissen, ich darf zu Gott gehen mit allem, was ist. Und mit allem, was nicht ist. Einfach du. Einfach du. Wo erlebe ich in meinem Leben gerade den Faktor Zeit als Belastung? Welche Verheißung, Hoffnung oder Vorstellung für mein Leben steht unerfüllt im Raum? Wo spiele ich vor Gott oder vor anderen eine Rolle, statt ehrlich zu sein? Was könnte in meinem Leben neu entstehen, wenn ich den Mut zur Ehrlichkeit hätte?